Wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Meier Tilman Salas. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, schön, dass ich da bin.
Ja, gar nicht so leicht für dich, weil dein Lebensmittelpunkt ist eigentlich in Peru. Du bist dort partizipatorische Filmemacherin und dein peruanischer Mann ist auch noch dort. Das war ganz schönes, dramatisch fast schon, ja. Das Leben die letzten Monate in Peru waren schlimmer als das Leben hier, würde ich mal sagen, ja.
Ja, ich glaube, wenn ich das zusammenfassen kann, Peru ist ein wunderbares Land, aber mit dem Virus ist es einfach zu groß, zu mächtig gewesen für mich. Also ich war plötzlich ganz klein und konnte mit der ganzen Situation in Peru einfach nicht weiter dort sein, ne?
Wie ist es dir ergangen? Wie ist es euch ergangen? Kannst du mal die Chronologie der Ereignisse vielleicht?
Also die Chronologie fängt genauso an wie hier in Deutschland. Also die erste große Nachricht war am 11. März fing die Schule an. Mein Sohn hatte seinen ersten Schultag nach den Sommerferien. Und ich habe meinen Sohn in die Schule gebracht mit meinem Ehemann. Tschüss. Und wir so, uff, endlich haben wir Zeit, um zu arbeiten. Wir sind Freiberufler. Und nach einer Stunde kam die Nachricht, dass die Schulen geschlossen werden. Und dann haben wir gedacht, was? Schulen geschlossen? Und klar, wir wussten vom Coronavirus, aber es war so, was? Es war sehr mächtig, diese Nachricht, ne? Dann an dem Tag, nachmittags, habe ich eine Riesenmigräne bekommen. Ich habe gedacht, was ist los, ne? Und naja, dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen und die sagten, ja, das kommt heftig jetzt. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, sollen wir denn nach Deutschland? Weil es war so, aber dann gab es keine Flüge und auch in letzter Minute haben wir gedacht, da wird zu viel Chaos sein. Und dann haben die auch die Flughafen am Montag geschlossen. Ich habe am Sonntagmorgen zu meinem Ehemann noch gesagt, weißt du was, lass uns aus Lima, aus der Großstadt, es ist eine 12-Millionen-Stadt, lass uns raus und lass uns zu einem Fischerdorf gehen, wo wir bleiben können und wo ich denke, die Quarantäne vielleicht besser durchgelebt werden kann. Und dann sind wir dahin. Und ja, dem Abend hat der Präsident gesprochen und hat gesagt, ab jetzt bewegt sich keiner mehr von seinem Haus. Ihr könnt nicht raus, gar nichts. Und ja, die Leute, die in Lima waren, also Militär war auf den Straßen, kein Mensch ist raus, keiner durfte raus, nur durfte einer, es sollte aber auch nicht ein älterer sein, zum Einkaufen und mit Maske und allen. Und ja, so ging das los, ne? Also das war dann.
Und dann wart ihr in eurem Fischerdorf und habt das Meer gesehen, gehört, aber ihr durftet nicht hin.
Nicht raus, genau. Ja, und dann waren wir da und ja, und plötzlich war das alles so, was, ja, 2 Wochen Quarantäne und dann kamen die Nachrichten, ne, dass die Kurve stieg und stieg, ne, und in Deutschland kamen die Nachrichten, ja, die Kurve steigt auch, aber irgendwann mal fing die Kurve an, wieder runterzugehen hier in Deutschland. In Peru, die Kurve bis heute, 5 Monate später, steigt immer noch und die geht nicht runter. Und klar, die haben die Maßnahmen genommen, die man überall auf der Welt nimmt, ja, Abstand, zu Hause bleiben, Hände waschen, aber wenn du kein Wasser hast, kannst du dir die Hände nicht waschen. Wenn du kein Zuhause hast oder nur ein Zimmer mit 20 Leuten teilst, kannst du gar nicht zu Hause beruhigt da sein. Wenn du kein Netflix zu Hause hast, was willst du machen? Und auch wenn du kein Geld hast, ne? Und die Corona-Hilfe kam, aber die wurde erst fast 2 oder 3 Monate später, wirklich kam die an die Menschen. Und nur die Menschen, die wirklich Internet haben und genau wissen, wie man damit umgeht, konnten dann an das Geld auch ankommen. Weil die haben dann so eine Geheimzahl zugeschickt bekommen. Und das geht nur, wenn du diese ganze Technik hast. Und die meisten Menschen in Peru haben diese Technik nicht, ne? Und ja, Peru ist ein Land, wo diese soziale Ungerechtigkeit mit diesem Virus komplett visibilisiert hat, ne? Also man merkt ganz genau, dass das die Menschen in ganz verschiedenen Realitäten leben, ne? Und ja, und dann kamen die Nachrichten von Krankenhäusern. Und klar, wir sind privilegiert, wir haben ein Haus, wir haben ein Essen, also wir sind nicht die Ärmsten dort, aber wir haben eine Privatversicherung. Und dann kamen die Nachrichten, dass die Privatversicherung gesagt haben, ah, du bist krank, gut, komm rein. Aber das Virus gab es ja nicht, als wir deine Versicherung abgeschlossen haben. Also bezahlen wir das nicht. Und das kostet $50.000 pro Tag. Wie bitte? Als ich das bemerkt habe, habe ich gedacht, ich kann gar nicht hier sein. Wenn irgendwas mit unserer Familie passiert, haben wir gar keine Chance. Also du kannst nicht in das öffentliche Gesundheitssystem oder das private. Es funktioniert einfach nicht. Und im öffentlichen, du gehst rein und dann hörst du nie wieder was. Und entweder kommst du nach 3 Wochen raus und du hast es überlebt oder kein Mensch weiß, was passiert ist. Die können dich nicht sehen, man kann dich nicht anrufen, du kannst kein Handy mitnehmen. Also es ist schrecklich. Und dann habe ich mich an Stocker erinnert in Deutschland. Dann habe ich gedacht, ich will nur noch nach Hause zu meinen Eltern, zu meinem Bruder und möchte einfach bei den Menschen da in der Nähe sein, die mit mir aufgewachsen sind, die mir das Leben gegeben haben. Ich bin 14.000 Kilometer weg und ja, und dann kam die Nachricht, es gibt diese Rückholprogramme und dann waren wir immer auf der Liste, aber wir haben ja Wohnsitz nicht in Deutschland und dann wurden zuerst die Touristen, das ist total verständlich, zurückgebracht. Aber dann hat es im Juni mit KLM geklappt und wir wussten 2 Tage vorher, dass wir kommen konnten. Ne? Und so ist so ein bisschen die Chronologie der Sache.
Aber am Anfang habt ihr noch gedacht, ihr könnt bleiben, es wird schon irgendwie gehen, aber dann wird es immer schlimmer und mit die Krankenversicherung hat dann den Ausschlag gegeben, sozusagen. Ja.
Also das mit den Krankenversicherungen hat irgendwas in meinem Gehirn gemacht, so plack, das geht nicht. Also Peru, du bist zu konfus. Also wir haben wir sagen in Peru, nichts funktioniert, aber alles ist machbar. Ne? Aber in dem Moment, wenn nichts funktioniert und du musst dir neue Wege erfinden und Peruaner sind wunderbare Erfinder und Improvisation und alles. Ich bin halb Peruanerin, halb Deutsche und irgendwie meine halbe peruanische Seite hat irgendwie gesagt, ich kann nicht mehr. Also ich bin nicht der Sache gewachsen, um diese in Peru zu leben oder zu überleben, weil es klappt einfach nichts. Und als ich dann noch die Nachricht bekommen habe, die haben die Märkte getestet, die Verkäufer, weil sie gemerkt haben, dass die Leute sich in den Märkten anstecken, ne? Haben wir die Nachricht bekommen, dass du kannst dir ein Zertifikat kaufen, ein gefälschtes, wo sagt, dass du kein Covid hast. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Nee. Ich kann nicht mehr. Also das ist kompletter Wahnsinn. Ich verstehe es auf einer Seite. Die Menschen wollen die 50 Solis, damit sie diesen Test verkaufen. Aber auf der anderen Seite, das ist kriminell. Und das geht einfach nicht. Und in so einer Pandemie kann man das nicht machen. Darf man nicht machen. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht mehr. Ich liebe dich, Peru, aber ich kann in dem Moment, ich kann nicht jeden Tag diese Nachrichten nehmen und mein Herz geht nicht mehr. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen mit meinem Ehemann. Am Anfang dachten wir, wir könnten die 3 mit meinem Ehemann und meinem 6-jährigen Sohn nach Deutschland kommen. Aber dann haben wir gemerkt, dass mein Ehemann gar nicht mit kann, weil er einen peruanischen Pass hat und keinen deutschen Pass. Und dann haben wir aber die Entscheidung getroffen, dass es das Beste ist für mich und auch für mein Kind. Er hat 4 Monate lang keine Kinder gesehen und die Schule, also das Bildungsministerium hat nach einem Monat gesagt, dieses Jahr gibt es keine präsenzielle Schule bis März 2021. Und dann haben wir auch gedacht, ein 6-jähriges Kind, das keine präsenzielle Schule hat, keine Kinder sieht und nur 15 Minuten Online-Unterricht hat. Und wir wollen nicht, dass er noch mehr Sachen an dem Computer macht, ne? Nee, das geht nicht. Lass uns versuchen, dass wir nach Deutschland kommen. Und wir haben sehr viel Glück. Ich wünschte, dass alle in Peru in der Lage wären, dieses System, das nicht funktioniert, das komplett korrupt auch ist. Also die Gelder fließen, aber die fließen in die Taschen von wenigen und nicht ins Gesundheitssystem. Und es könnte klappen. Man sieht es hier in Deutschland. Man kann eine Gesellschaft so aufbauen, dass die Sachen klappen. Ne? Die Bildung, Gesundheit, fließend Wasser, Haus, das sollte die Basis sein in jeder Gesellschaft. Ne?
Hier klappt zwar auch nicht alles, aber auf einem anderen Niveau wahrscheinlich als in Peru. Mhm. Wie sah euer Alltag dann aus?
Also unser Alltag sah so aus, dass wir in dem Moment, wo wir aufgewacht sind, haben wir gedacht, ups, es war doch kein Traum. Wir sind doch noch im Albtraum. Und ja, und wir haben uns konzentriert, einfach zusammen zu frühstücken, uns Sachen zu erzählen, dann aufzuräumen, so alles ganz langsam, ne? So wie das langsame Kino, so alles bewusst und langsam zu machen, ne? Sich bewusst irgendwo hinzustellen und das Meer anzuschauen. Das hat uns sehr geholfen, ne? Von Weitem zu sehen. Oft haben wir auch Delfine gesehen. Also wir hatten Glück, ne? Dann haben wir natürlich auch bemerkt, wie die Polizei vorbeifuhr oder was los ist draußen, ne? Und dann ja zu denken, was kochen wir, was machen wir, wer mag was, was macht wer, ne? Und dann viel spielen. Wir haben viel mit Lego gespielt, mit oder uns Spiele ausgedacht, ne? Städte gebaut mit dem, was da ist, gemalt, ja, gelesen, ne? Die Bücher, die wir hatten, mit dem Jeschu haben wir viel gelesen. Ja, und dann, als es 6 Uhr war, war dann so, okay, jetzt kannst du schauen, also deine Zeichentrickfilme, weil man kann einfach nicht den ganzen Tag. Ein Kind will deine Aufmerksamkeit und das ist sehr, sehr anstrengend. Ne?
Ja. Wie habt ihr euch versorgt?
Also mein Mann war der Mutige. Er ist einmal die Woche zum Markt. Ich muss sagen, meine Eltern haben uns zum Glück Geld geschickt, weil als es alles anfing, alle Arbeiten, die wir hatten, wurden abgesagt, auch alle Einkommen, aber die ganzen Kosten gingen weiter. Ne? Wir mussten unsere Wohnung in Lima aufgeben, weil die Miete einfach, die ging nicht runter. Es hieß nur, also das ist die Miete, ne? Seid ihr da oder nicht, das müsst ihr bezahlen. Und dann hat sich diese ganzen Sachen, haben sich, das wurde so ein Berg von Schulden. Und ja, und dann, meine Eltern haben uns am Anfang etwas geholfen, auch wenn sie selber alle Arbeiten hier abgesagt bekommen haben, weil wir arbeiten alle mit Menschen, mit Gruppen und das wurde alles abgesagt. Und ja, und dann habe ich irgendwann mal auch an meine Renten ein Stück rausnehmen können und damit haben wir sozusagen diese Schulden abbezahlt und konnten dann damit auch ein paar Monate mehr Essen kaufen, ne? Und ja, mein Mann ist immer in den Markt und hat Sachen gekauft. Und dann, als er zurückkam, haben wir diese ganze Prozedur gemacht. Ne? Er musste die Schuhe mit Chlor putzen. Dann habe ich alle Taschen auch geputzt. Alles, was er eingekauft hat, mit Wasser und ein bisschen Chlor. Das war wie eine Stunde. Ne? Ein Ritual, alles zu putzen, alles zu in den Kühlschrank zu tun. Ne? Und klar, wir sind privilegiert, wir haben einen Kühlschrank. Ne? Die Leute haben manchmal gesagt, wir verstehen nicht, warum diese Leute einmal jeden Tag einkaufen gehen. Die haben keinen Kühlschrank. Wie willst du im heißen Wetter die Sachen aufheben, wenn du keinen Kühlschrank hast? Du musst jeden Tag los und einkaufen. Und das sind so einfache Sachen, die man gar nicht bedenkt, weil die Realität oder die Realitäten sind so anders. Ne? Und ja, ich meine, das haben wir, so haben wir das gemacht, ja.
Was ist das für ein Rentensystem, wenn man da seine Rentenansprüche, kann man schon vorher einlösen, sozusagen?
Normalerweise nicht, aber die haben gesehen, das ist die einzige Art und Weise, dass Leute, die kein Einkommen haben, keine feste Arbeit haben, dass die etwas an etwas Geld kommen, ne? Und klar, also das ist für die das ist eine private Rentenversicherung, ne? Die haben gesagt, ja, klar, könnt ihr haben, weil das wird ja wieder, ne? Also das ist nicht so schlimm. Und ich glaube, der Staat hat auch da geholfen, damit die auch das Geld da haben, ne? Mhm.
Und damit konnte eine Teil der Bevölkerung dann besser überleben, aber natürlich zahlen da auch nicht alle ein.
Genau, das war nur der Teil, der das einzahlt. Ne? Aber der größte Teil, der hat gar keine Hilfe und deswegen mussten die auch raus und arbeiten. Weil sonst entweder du kriegst Corona oder du hast nichts zu essen. Ne? Und ich denke mal, da müsste man wirklich sehr schlau sein, um zu sehen, was man für Maßnahmen nehmen kann, damit man den Virus bekämpft, aber auch, dass die Leute, die wirklich in dieser Situation sind, das Wenigste haben, um zu überleben. Ne? Mhm.
Wie sah es mit sozialen Kontakten aus bei euch? Habt ihr das alle auf null runtergefahren?
Total, auf null. Also wir haben gar keinen Kontakt, ja, 4 Monate gar nicht gehabt. Ich bin aus dem Haus auch 2,5 Monate gar nicht raus. In einem Moment, die Pyjamas meines Sohnes waren so klein, weil er auch gewachsen ist. Einen Tag hat er gesagt, Mama, mein T-Shirt ist hier oben, ne, und meine Hosen sind so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen mal schauen, ob wir was finden. Aber dann musste er mit. Und dann waren wir einmal mit ihm raus. Und für mich war das total stressig, auch wenn wir nur 2 Menschen gesehen haben. Das war so, darf ich das anfassen? Nein, kann ich nicht. Gel, ne, Maske, hat sie das angefasst? Und jetzt, oh, na, es war wirklich stressig. Ne? Und ja, dann haben wir eine neue Pyjama bekommen und haben gesagt, okay, das ist okay, das bleibt so. Ne? Mhm.
Also alle, die ganze Familie hat im Prinzip keine sozialen Kontakte dann mehr gehabt. Mhm. Auch nicht auf, ja, Familie ist hier.
Genau.
Wie ist es dir ergangen jetzt, nachdem du zurück warst?
Also, wir sind angekommen und klar, mussten erstmal 2 Wochen Quarantäne machen, Hausquarantäne. Und wir kamen an einem Freitagabend an und am Samstagmorgen hat mein Vater bei der Polizei angerufen und hat gesagt, ich will hier meine Tochter melden, die ist angekommen. Das hatten sie ihm beim Bürgeramt gesagt in Gummering und dann hat die Polizei gesagt, gut, danke, dass Sie hier anrufen und die dürfen nicht aus dem Haus und auch nicht im Garten. Und wir so, okay, und dann haben wir gedacht, kein Problem, wir sind zu Hause. Und am Montagmorgen haben wir dann beim Bürgeramt angerufen und die haben gesagt, doch, ihr könnt doch in den Garten gehen, das ist kein Problem. Und dann, okay, gut, und dann hatten wir 2 Wochen, wo wir zu Hause im Garten sein konnten. Mein Sohn hat sich angefreundet mit einem Milan, der ist jeden Tag immer vorbeigekommen und immer seine Geräusche gemacht und er auch und der kommt auch immer noch vorbei. Und dann, als die Quarantäne vorbei war, das Erste, ich habe meinen Sohn gefragt, was willst du machen? Und er hat gesagt, ich will in den Wald. Und dann sind wir in den Wald, waren spazieren und danach hat er gesagt, und jetzt will ich ein Lego kaufen. Weil die ich habe, die wenigen, die ich habe, die kenne ich alle schon. Und dann sind wir zum Real und das war schon komisch. Ne? Also mit Maske und wieder Menschen sehen. Und dann hat er sein Lego bekommen. Und ja, das waren die 2 Sachen, die er am Anfang sich gewünscht hat. Ne? Mhm.
Und ihr bereut den Schritt nicht? Ihr seid froh, dass ihr diesen Schritt gemacht habt?
Ich bin sehr froh. Irgendwie hat diese Entscheidung mich mit offenen Armen empfangen. Also ich bin hierher mit einem Koffer und mehrere Sachen sind passiert, die ich gar nicht erträumt hätte. Ne? Zum Beispiel, es gibt die Aussicht, dass ich eine Arbeit machen kann, die ich eigentlich immer geträumt hatte, aber es war immer so, oh, ne, das ist weit weg. Und ohne was zu tun, bekam ich dann eine E-Mail. Maja, hast du Zeit? Und so, ja, ich bin hier, okay. Und es scheint zu klappen. Also ich will nicht viel sagen, weil es ist noch nicht 100%ig, aber es ist 99%. Und es hat mit partizipativem Video zu tun. Ich habe, als ich ankam, mein Vater, der ist sehr organisiert und er hat mir sehr geholfen. Der hat mir ganz viele Formulare geholfen, um alles zu machen. Und ich habe mich bei der Grundsicherung gemeldet, ne? Weil ich kam wirklich mit nichts an. Ne? Und es hat geklappt und ich habe meinen ersten Anruf die Frau, die für mich zuständig ist, vom Jobcenter gehabt. Und sie meinte, was wollen Sie denn tun? Und ich habe erzählt, ja, ich bin partizipative Videomacherin. Und dann meinte sie, ja, schon, aber da, wo kriegt man, ne, denn eine Arbeit? Ne? Und ich so, ja, ich weiß es nicht, aber das ist, was ich tue. Naja, machen Sie sich schon mal Gedanken, dass Sie bei der Kasse im Real stehen. Und ich so, ich habe kein Problem damit, weil ich bin froh, wenn ich was tun kann. Aber zuerst würde ich gerne versuchen, ob es was für meine Arbeit gibt. Ne? Also was ich getan habe, ich habe einen Masters in Agroecology. Also ich würde gerne was in dem Bereich tun. Ne? Aber wenn es nicht geht, kein Problem. Ich mache, was ich machen muss. Und dann hat sie gemeint, gut, aber Sie müssen Arbeit suchen. Also ich muss sehen, dass Sie schnell eine Arbeit finden. Und ich, gut, aber ich habe keine Ahnung, wie ich Arbeit suche. Ich bin gerade angekommen. Und sie war so nett und meinte, okay, gut, Sie wissen nicht, wie man Arbeit sucht hier in Deutschland, dann bekommen Sie einen Kurs, um zu lernen, wie man Arbeit sucht. Da habe ich gedacht, wow, also, dass man mir beibringt, wie ich Arbeit suchen kann und dass man meine Situation versteht und mir zuhört, das wirklich wieder nochmal eine in der Liste, so muss es, müsste es überall sein. In Peru interessiert das keinen. Also interessiert keinen Menschen, ob es dir gut geht oder nicht, ob wie deine Situation ist. Ne? Es sind andere Systeme, ne? Aber von der offiziellen Seite gibt es sowas nicht. Ne? Naja, und da haben wir einfach, habe ich ja diesen Kurs gemacht und es war sehr, sehr, sehr gut. Ich danke, das war wirklich gut. Die waren sehr, sehr nett, haben mir wieder Mut gemacht. Die haben meinen Lebenslauf gesehen und haben gesagt, wow, Sie haben Erfahrung, Sie machen doch schöne Sachen und haben mir Ideen gegeben. Ne? Ich könnte beim Naturbund zum Beispiel fragen, ob Sie solche Prozesse wollen. Ich habe natürlich, klar, geht es nicht, partizipative Videos zu machen, weil man dazu zusammen sein muss, ne, bei Menschen. Aber ich hatte einen Kurs angeboten online und das klappt ganz gut online. Also man kriegt es hin, dass die Menschen wirklich sich mit den Bildern, mit den Aufnahmen, mit den Worten, mit den Videos, die man macht, dass man sich begeistert und irgendwie das Leben wieder mit einem neuen Glanz sieht. Ne? Also unser Kurs hieß, oder mein Kurs hieß, nach dem Searching for Beauty, also auf Deutsch, nach dem Schönen suchen. Und das war ein bisschen die Idee, ne? In dieser Situation, die so schlimm ist, sich mal anzuhalten und sagen, okay, ich will nach dem Schönen Ausschau halten. Was gibt es denn? Ne? Ja, es gibt die Vögel, es gibt die Pflanzen, es gibt die Luft, ne? Das Wasser. Und dann auch dankbar sein, dass man das hat. Ne? Weil ohne das kannst du nicht leben. Wenn du das alles andere nicht hast, passiert nichts, ne? Aber wenn du das Basics, ne, das hast, dann das, was uns Mutter Erde gibt, ne, dann kannst du leben.
Vielleicht erklärst du uns mal und den Hörenden, was dein Ansatz, das Prinzip des partizipativen Filmemachens ist.
Also der Ansatz ist so, ich habe, jeder kennt, wie man, sagen wir mal, normale Filme macht. Da ist ein Regisseur, da ist der Chef. Und er hat seine Vision, seine Geschichte und dann hat er, wie in so einem Dreieck, hat er ganz viele Technikern und Leute, die mit ihm diese Vision verwirklichen. Ne? Wir wissen, dass die Bilder sehr stark sind, die übertragen Gefühle, Emotionen. Wir alle Menschen mögen Filme schauen. Ne? Und wenn man einen Film von Hollywood sieht, dann geht man durch die 5 Emotionen durch. Man weint, man verliebt sich, man entdeckt etwas und das ist so eine Reise durch die Emotionen. Ne? Und es gibt Rezepte dafür, wie man diese Filme macht. Ich habe das studiert. Ne? Und man weiß ganz genau, in welchem Moment was passieren muss, damit die Menschen das alles fühlen. Ne? Aber es gibt auch andere Art und Weisen, Filme zu machen, ne? Die nicht so automatisch funktionieren und nicht so kommerziell sind. Und bei mir war das so, dass ich irgendwie, ich habe in Peru gearbeitet mit den Dorfgemeinschaften im Hochland und da sollten wir Videos machen und klar, da spricht man Quechua, Aymara, ich verstehe ein bisschen, aber ich spreche das nicht, ne? Und ihre Weltanschauung ist ganz anders, ne? Für sie, was ich jetzt gerade gesagt hatte, ne? Mutter Erde lebt, Wasser lebt, der Wind lebt und man hat Gespräche mit diesen ganzen Wesen. Und da habe ich gedacht, wenn wir Videos darüber machen, es ist am besten, wenn die Leute selber das machen. Aber dass die durch ein Filmstudium durchgehen, oh, das geht, dann macht das alles wieder kaputt. Warum machen wir nicht einfach Videos wie aus dem Herzen, die aus dem Herzen kommen? Und dann haben wir das angefangen zu machen und in Peru funktioniert das Leben im Hochland nach dem Aini. Und das ist, alle helfen mit dem, was man macht. Zum Beispiel ist man beim Essen und es kommt jemand, dann isst er mit dir. Es wird immer genügend Essen für alle geben. Bist du beim Arbeiten, kommt er und arbeitet mit. Ne? Bist du beim Feiern? Feiern alle zusammen. Und so teilt man alles in dem Moment. Und das ist so ein bisschen das eine Prinzip, ne? Die Mutual Help. Ne? Dass man, ich baue mein Haus, dann kommen alle helfen und wenn die anderen ihr Haus bauen, dann gehe ich und helfe und so die Dorfgemeinschaft hilft sich. Kartoffeln anbauen. In Peru gibt's, haben wir ja vor ein paar, vielen Jahren darüber geredet, ne, mit meiner Mutter hier. Es gibt an die 4000 registrierte Kartoffelsorten. Um das zu schaffen, brauchst du 20, 30 Leute. Das kannst du nicht alleine machen. Und das auf 4000 Metern Höhe und ganz steil, ne. Also ist es dieses eine Konzept. Und da wurde ganz langsam klar, man kann Videos auf diese Art und Weise machen. Es gibt welche in der Gruppe, denen gefällt es, die Kamera zu nehmen und zu filmen. Zum Beispiel hatten wir die Maria aus Aimania in Puno. Die hatte einen Puls, der war wunderbar und klar. Und in der Gruppe von 7, 8 Leuten haben die immer gesagt, oh, die Maria soll die Kamera machen, weil die macht das ganz toll. Ne? Und dann gibt es andere, die können besser erklären. Dann gibt es andere, die sagen, ich weiß, wo der Großvater das, uns das erzählen kann. Ne? Und so haben wir sozusagen ein Videokonzept entwickelt, ohne das vorher zu denken. Und irgendwann mal in 2009 haben wir dann eine Gruppe kennengelernt, die sagte zu uns, was ihr macht, hat einen Namen. Das heißt partizipatives Video. Da geht es nicht darum, dass einer seine Vision in einem Film verwirklicht, sondern eine Gruppe kreiert zusammen diese Vision und macht einen Film. Und da ist nicht der Film das Wichtigste, sondern der Prozess. Dass dieser Prozess, je nachdem wie lange er dauert, eine Woche, 10 Tage, 3 Monate, dass dieser Prozess alle mit einbringt und man filmt, man schaut sich das alles an, man ändert Sachen und man konstruiert im Wege. Und am Schluss, wenn der Film so ist, dass die Gruppe sagt, das gefällt uns, dann wird entschieden, ob der zu einem anderen Dorf geschickt wird, zu einer Stadt, zu einer Autorität oder zu einem Festival oder je nachdem. Und das wird da entschieden. Ne? Das ist so ein bisschen.
Wie hast du Zugang gefunden zu den Dorfgemeinschaften? Also so als Außenstehende ist es manchmal auch gar nicht so leicht, kann ich mir vorstellen.
Ja, also ich habe, ich bin ja in einer Dorfgemeinschaft aufgewachsen in Peru. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und als ich nach Peru wieder zurückkam, nach 18 Jahren, in 2002, da habe ich mit einer NGO, da musste ich die Videos machen. Und die hatten Kontakte mit Dorfgemeinschaften, die ihre eigenen NGOs gemacht hatten, kreiert hatten. Und mit diesen Leuten haben wir dann zusammengearbeitet. Und das war ganz wichtig, weil diese Leute haben sozusagen ihre Großeltern gefilmt oder den Onkel oder die Eltern oder die Brüder oder Geschwister. Ne? Und dann war das mehr so, da war das Vertrauen war da. Und ich habe ganz genau gemerkt, dass wenn ich dabei war, die Menschen im Hochland, die können dein Herz fühlen. Also wenn du ankommst, die wissen, ob dein Herz gute Absichten hat oder nicht. Und wenn du dahin gehst und sagst, schaut mal, ich bringe hier eine Kamera und das ist, damit ihr eure Geschichte erzählt, eure Version, eure Vision. Ne? Ich denke, da ist nichts dahinter, was falsch ist. Ne? Und wenn du so eine Attitüde hast, ne, dann kannst du, dann machen die Menschen mit. Ne? Und ich glaube, das hat immer gut geklappt. Und vor allem, wenn man denen auch, die nehmen auch die Kameras, filmen selber, dann lernen sie, wie man das anschaut, dann schaut man sich das an. Und man schaut, was sie wollen. Ne? Weil die sagen auch, ja, wir wollen alles sehen. Es gab Momente, wo sie 8 Stunden sehen wollten. Ne? Und dann war das zu Ende und die sagten dann nochmal. Ne? Okay, nochmal.
Was sind da für Geschichten dann bei rausgekommen? Was waren die Inhalte?
Ganz unterschiedlich. Ich meine, ich habe gerade ein Projekt fertig gemacht in Peru, wo ich 2000 Stunden digitalisiert habe. Von seit 96 bis 2012 haben wir ja die VHS und Mini-DVs benutzt und das sind so viele Geschichten. Aber ich muss sagen, die sind alle mit dem verbunden, was gerade in dem Moment für die Leute wichtig war. In Lamas zum Beispiel, in San Martin, die hatten in dem Moment sehr viel Ärger mit den Ölgesellschaften. Und da kamen mehrere Geschichten, wo sie erklärt haben, warum sie das in ihrem Bereich nicht haben wollen. Ne? Und
Protestfilm.
Ja, so. Da waren mehr so Protestfilme. In der anderen Richtung, mehr im Süden, da haben die viel mehr darauf bestanden, nicht Protestfilme zu machen, sehr bewusst, weil die gesagt haben, wir wollen diese Energie nicht losschicken, sondern wir wollen eine heilende Energie schicken. Und die haben sehr viel Rituale gezeigt. Also diese Beziehung, wie man diese Gespräche mit Mutter Erde führt, ne? Über die Rituale. Und wie man die zu bestimmten Sachen einsetzt. Ne? Zum Beispiel haben wir einen Film gemacht über die Rechte der Mutter Erde. Da haben wir gefragt in 5 Dorfgemeinschaften, was für Rechte sollte Mutter Erde haben? Du weißt ja, in Bolivien mit Evo Morales, er hat ja das durchgebracht, dass die Erde als Lebewesen anerkannt wird und dass sie auch Rechte hat. Und was die da in dem Film zum Beispiel gezeigt haben, war zum Beispiel, dass man mit dem Mond aussät und erntet. Ne? Dass man nicht einfach nur, ach, heute ist programmiert und bap, sondern anschaut, ah, Mutter Erde ist offen heute, weil diese Aktion, das Saatgut in die Erde zu bringen, ist sehr heilig. Da entsteht Leben. Und die Erde muss ihre Wunder machen, wirken, damit da eine Pflanze und damit da Essen wächst. Ne? Das war eine. Das andere war, dass die gesagt haben, ja, wir müssen diese Rituale wieder beleben, die wir vergessen haben, weil unsere Erde ist traurig, unsere Mutter. Wir erinnern uns nicht mehr an sie. Wir leben einfach und sagen gar nicht Danke. Wir gehen gar nicht einen Moment und sagen, okay, was magst du denn gerne? Was möchtest du denn? Ne? Oder dass man die Apus in Huancayo, der Berggott Huaytapallana, dass man den besucht, ihm seine Süßigkeiten mitnimmt, sein Obst oder das, was er möchte. Ne? Und ja, das sind so die Sachen, die da rausgekommen sind.
Wo sind die Grenzen des partizipativen Filmemachens? Ist der Schnitt dann auch eine gemeinschaftliche Aktion?
Ja, also man filmt. Es gibt immer also ein Thema, das dabei rauskommt. Ich habe zum Beispiel bei dem Beispiel, das ich gerade erzählt habe, das war mit einem Projekt, das ging um indigene Stimmen über den Klimawandel in 6 verschiedenen Ländern. Also hatten wir sozusagen einen Rahmen, darüber wollen wir sprechen. Und im anderen Thema waren zum Beispiel die Food Sovereignty, also Food-Souveränität. Oder Nahrungssouveränität. Und man filmt, man macht mehrere Verfilmungen in partizipativen Methoden. Ne? Man denkt sich das ein bisschen vorher mit der Gruppe aus. Und dann schaut man sich alles an und dann sieht man, was fehlt, was noch gefilmt wird. Und wenn man dann alles hat, dann setzt sich die Gruppe zusammen und schaut sich alles nochmal an. Und jeder hat Papier und kann immer das aufzeichnen, was ihm gefällt. Da, wo er fühlt, oh, das ist schön, können die aufzeichnen und dann die Nummer, Timecode, aufschreiben. Und das tun sie dann in so einen Haufen und dann spielen sie Puzzle danach. Ne? Ah, was kommt zuerst? Ich will das zuerst. Nein, aber ich finde das und das ist sehr schön. Dann haben die einen ganzen Tag oder ich weiß nicht, wie viel Zeit da ist. Und dann wird man sich einig und macht einen Schnitt im Papier. Und danach, der digitale Schnitt wird dann von denen gemacht, die gerne Computer benutzen. Nicht alle machen das gerne. Also Leute, die es gewohnt sind, auf dem Feld zu arbeiten, die setzen sich keine 20 Stunden da und sind dann am Computer. Ne? Und dann wird das so gemacht und dann zeigt man das und dann heißt es, ist das das, was ihr, man hängt die Bilder dann schön auf, ist das das, was ihr wolltet, Zustimmung oder ändert sich etwas? Und manchmal ändert sich eine Kleinigkeit oder... Oder manchmal gibt es Sachen, wo die sagen, das ist sehr gut, aber wir zeigen den Film nicht draußen, weil das ist für uns. Ne? Und dann respektiert man das auch. Das ist auch passiert.
Mhm. Deine Hauptaufgabe, was ist das? Die Moderation so ein bisschen auch? Und aber auch Befähigung, Anleitung?
Ja, meine Hauptaufgabe ist, die Leute zu motivieren, ne, zu sagen, schaut mal, wir können das hier machen. Am Anfang muss man zeigen, wie das alles klappt, aber es gibt partizipative Formen, das zu machen. Nicht so, ja, ich erzähle jetzt, wie die Kamera ist und blablabla, sondern man macht das sehr in der Gruppe und sehr schön. Ne? Und ich denke mal, meine Aufgabe da ist, das so ein bisschen zu bewegen, ne? Und den ersten Anstoß zu geben. Und sehr bald machen die Leute wunderbare Dinge, weil es ihre eigene Geschichte ist. Und dann zu sehen, klar, wenn irgendwas, ne, manchmal filmen die und dann kommen die zurück und sagen, da kommt nichts. Und dann haben die keine Kassette drin gehabt oder, ne, und dann so, solche Sachen. Dann ist man da, um in den Momenten zu unterstützen. Ne? Und dass das auch dann zu Ende geht und dass man am Schluss dann die Filme auch zeigt, wenn sie es wollen, wie sie es wollen. Also ich helfe, den ganzen Prozess durchzuführen.
Hm? Wo kommen die Ressourcen her? So das ganze Equipment, aber auch deine Arbeitszeit?
Je nachdem. Ne? Es gibt verschiedene Projekte. Zum Beispiel das mit der Nahrungssouveränität, da haben wir sehr lange dran gearbeitet, von 2009 bis 2013. Und das wurde dank einer Person, der heißt Michel Pimbert, der versteht ganz genau diese Verbindung von dem Gebrauch vom Audiovisuellen mit den oralen Kulturen. Und er hat damals in diesem Projekt, das war auch auf 4 Ländern, in Afrika, Indien, Iran und Peru, er hat gesagt, ich will keine geschriebenen Berichte, sondern macht Filme. Macht eure Filme und das ist das, was, ne, und da sind wunderbare Sachen rausgekommen. Ne? Das wurde zum Beispiel durch dieses Projekt finanziert. Ne? Vorher, meine erste Arbeit, da gab es Projekte aus der Schweiz, auch aus Deutschland und so, ne, verschiedene Sachen. Ne? Das mit den Klimawandeln, das war mit der Christensen Foundation aus USA. Die machen alles mit Biodiversität und die Bauern, ne, auf der Welt. Und ja, und dann auch in den letzten Jahren, also wir haben in 2010 mit meinem Ehemann eine eigene kulturelle Organisation gemacht. Und damit haben wir auch mehrere Fonds bekommen vom peruanischen Staat, ne, kulturelle Fonds. Wir haben auch einen Dokumentarfilm gemacht, weil mein Ehemann hat, als ich schwanger war und ich eine Pause gemacht habe, hat er gesagt, ich möchte nichts mehr Partizipatives, ich möchte meine Vision machen. Okay, und dann hat er sein Projekt gemacht und dieser Film wurde hier gezeigt, in Tübingen, also im Arsenal, Die Augen des Weges. Und das ist ein Film, der ist zeitlos und es wurde auch partizipativ gemacht in dem Sinn, dass der Hauptdarsteller, der Ippolito, den haben wir kennengelernt und der hat unsere Filme geliebt, weil er sagte, eure Filme heilen die Menschen. Und er ist ein Maestro, also ein einer, der mit den Berggöttern spricht. Ne? Und er hat dann irgendwann mal gesagt, ja gut, ich mache einen Bind bei dem Film, aber ich werde das sagen, was aus meinem Herzen kommt, wenn ich in dem Ort bin. Also es gab kein Drehbuch oder so. Ne? Und dann sind die 10 Tage auf 5000 Metern gewesen und haben da aufgenommen und dann waren sie im Süden. Ne? Und das, also der Film ist mit dem Herzen und mit den Wörtern von Ippolito, mit den Weisheiten von ihm. Und manchmal hat mein Ehemann, der Rodrigo, gesagt, ja, wir haben gefilmt und dann habe ich zu ihm gesagt, vergiss nicht, du musst über dieses Thema reden. Habe ich schon. Okay, perfekt. Ne? Und als die dann übersetzt haben, vom Quechua ins Spanische, hat der Ippolito oft gesagt, das habe ich doch gar nicht gesagt. Und was ist es? Er sagt, das ist durch sein Herz sind diese Worte von den Berggöttern aus seinem Mund gesprudelt. Ne? Und so ist der Film. Es ist ein Gedicht auf Quechua. Es ist mehr meditativ. Es gibt Menschen, die gehen aus dem Kino raus, können es gar nicht ausstehen. Und es gibt Menschen, die sehen das 10-mal und sind unsere größten Fans. Ne? So wie es im Leben ist. Ne?
Das Equipment für die partizipativen Filme, Kameras, auch Schnitttechnik, das bringt ihr alles immer mit dann und ist da Teil der Förderung oder bleibt es auch zum Teil dann dort in den Gemeinschaften?
Ja, also wir arbeiten immer mit dem, was da ist. Ne? Also Und es sind meistens immer die kleinsten Kameras, die man finden kann. Also nicht die kleinsten, aber das Einfachste, ne? Dass man Start, Stopp und dass man auch nicht zu kompliziert. Also wenn das zu professionell wird, ist das zu viel. Ne? Und ja, normalerweise, wenn wir ein Projekt machen, gibt es einen Teil, wo man eine kleine Kamera kauft. Dann schaut man, dass jemand im Dorf sich dann verantwortet. Und das wird auch diskutiert, ne? Oder besprochen. Wollt ihr die Kamera behalten? Was braucht ihr? Was werdet ihr damit machen? Und wenn wir sehen, dass das was bringt, perfekt. Und wenn wir sehen, dass die Kamera sich verstaubt, dann sagen wir, es gibt andere Leute, die das auch brauchen können. Je nachdem, je nach Situation. Ja. Mhm.
Was sind jetzt weitere Träume oder Pläne? Ja, manches ist jetzt halt unrealistisch, wie du schon gesagt hast, aber was wäre noch so ein Wunsch von dir, partizipativ zu machen?
Also der Wunsch, partizipativ, ich denke mal, dass mehrere Sachen außer partizipatives Video, dass man das Leben partizipativ vielleicht sehen kann. Ne? Jeder Mensch hat, ich sag immer, ein Schatz in sich, und wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, diesen Schatz rauszubringen, dann kann man wirklich eine bessere Welt aufbauen. Ne? Aber jeder Mensch braucht andere Werkzeuge dafür. Es gibt Menschen, die brauchen die Kamera und andere brauchen zum Zeichnen. Wenn man in diesen Prozessen zum Beispiel Sachen zeichnet, da gibt es immer einen, der zeichnet ganz wunderbar. Ja? Und der wusste es manchmal gar nicht. Oh, ich kann zeichnen. Wunderbar. Andere können singen. Die wissen es gar nicht. Oder die machen das. Ne? Oh, dann singt sie für den Film. Ne? Und ich denke mal, wenn man einfach den Menschen die Möglichkeit gibt, Platz und Zeit zu haben, diese Kreativität aus sich zu bringen, dann bauen wir so ein bisschen eine bessere Energie auf dieser Welt. Ne? Das ist mein größter Traum, denke ich mal. Und mein zweitgrößter Traum ist, dass mein Ehemann sein Visum bekommt.
Familienzusammenführung ist aber, das ist realistisch.
Das ist realistisch, ja. Das andere glaube ich auch.
Daran, ja, da müssen viele dran mitarbeiten. Ne? Das ist ja auch ein Gemeinschaftswerk. Mhm. Die nächsten Schritte bei dir jetzt?
Also die nächsten Schritte sind, mein Sohn kommt hier in die Schule im September. Ich hoffe, mal schauen wir mal, wie die Lage sein wird mit Corona, ne? ob das die Schule geben wird oder nicht. Er kann kein Deutsch, weil ich wollte ihm Deutsch beibringen in Peru, aber meine Wörter kamen nur auf Spanisch zu ihm. Ne? Also ich bin auch mit Spanisch aufgewachsen und die Wörter als Kleinkind habe ich auch immer nur Spanisch gehabt. Und aber er lernt jetzt schon und ich werde ihn da begleiten, dass er das gut packt, ne? Er weiß schon, dass er jetzt hier in die Schule geht. Er sagte zu mir irgendwann mal, Mama, ich will auch Schnee sehen. Und dann habe ich gesagt, wenn du Schnee sehen willst, musst du hier in die Schule. Und am Anfang hat er gesagt, nein, ich habe meine Schule in Peru. Okay, aber dann irgendwann mal hat er zu mir gesagt, da war er beim Schaukeln, Mama, ich habe nachgedacht. Ich werde hier in die Schule gehen, ich werde den Schnee sehen und ich werde Deutsch lernen. Und dann, okay.
Ja. Das heißt, ihr bleibt erstmal hier?
Genau.
Aber Peru ist nicht abgeschrieben?
Absolut nicht. Aber erstmal hier, ich denke mal, diese Welle, das wird 2 Jahre mindestens noch gehen. Also Peru wollte im August schon die internationale Flüge aufmachen und das haben sie jetzt bis Januar verschoben. Also die Situation ist wirklich ganz schlimm dort. Und ich weiß nicht, wann man da wieder hin kann. Ne?
Hier ist der sichere Hafen erstmal.
Ja. Erstmal, ja.
Ja. Vielen Dank, Maja Tillmann, dass du da warst. Wenn dein neues Jobprojekt dann erfolgreich wird, dann kommst du vielleicht damit nochmal hierher.
Perfekt, dann komme ich um. Erzähl darüber.
Genau.
Das wird sehr interessant sein. Dankeschön.
Danke, dass du da warst.